Das ist wirklich großartig, dass ihr euch alle so für Jesus interessiert. Also, dass jetzt hier vorne einer mit so einem... Dass jetzt hier vorne einer mit so einem langen Namen steht, das ist eigentlich nicht so was Besonderes. Okay, für euch ist es vielleicht was Besonderes, aber ich denke, viele von euch, die hier jetzt so sitzen, die nicht so einen langen Namen haben, die hätten genauso viel zu erzählen wie ich. Und das Leben ist so ungerecht, nur weil ich so einen langen Namen habe, gucken jetzt alle auf mich und ich kann hier was erzählen. Aber ihr habt alle Freunde und das, was ihr erlebt habt mit Jesus, erzählt es ihnen weiter, habt Mut. Und nehmt das hier mit von diesem großartigen Treffen. Es sind nach wie vor, na hier immerhin einige tausend, die als Jugendliche an Jesus glauben und mit ihm gehen wollen. Und erzählt das euren Freunden. Habt Mut. So, jetzt müssten da oben, denke ich, zwei Leute erscheinen. Einer von denen wurde eben auch schon erwähnt. Kennt ihr die beiden? Was meint ihr? Glauben die das? Soon and very soon we are going to see the king. Ich hoffe es für sie, aber ich befürchte, sie glauben es nicht. Denn wenn sie es glauben würden, dann würden sie anders leben. Mag sein, dass der Herr auf diesem Bild dieses Lied ein bisschen umdichtet insgeheim. Soon and very soon I am going to be the king. Können wir uns die beiden zum Vorbild nehmen? Ich weiß nicht, ob ihr die Dame so kennt, aber das ist die, mit der er seine Frau betrog. Jetzt hat ihm das Schicksal ein bisschen, gnädig mitgespielt, sodass er kein Ehebrecher mehr ist, sondern ein Witwer. Aber ist das in Gottes Augen jetzt viel besser? Soon and very soon we are going to see the king. I'm going to see the king. You are going to see the king. Und wie werden wir dann vor ihm stehen? Würden die beiden vor ihm stehen? Da zählt es dann nicht mehr, ob man Kronprinz ist oder Prinz von Preußen oder was auch immer. Ihr wisst alle, vor Gott gilt kein Ansehen der Person. Gott sieht in unser Herz. Und dann die nächsten beiden. Kennt die jemand? Also ehrlich gesagt, ich kenne die auch nicht. Aber das passt so richtig gut. Diese Werbung für ein Duftwässerchen. Und dann die Unterschrift, damit wirbt man heute unsere Generation. Ja. Also, wer heute noch mit Jesus leben will und wer ihm wirklich nachfolgen will, der hat es schon ziemlich schwer. Von allen Seiten wird er mit sowas konfrontiert, was ihr da oben seht. Ich weiß nicht, ob ihr das immer noch seht. Hat er gerade wieder auf die Totale geschaltet oder was? Ich habe es ihm eben schon gesagt, ich bräuchte hier eigentlich einen Monitor, damit ich das kontrollieren kann. Naja. Aber wenn es auch schwer ist, wir wissen, wir haben einen großen Herrn, wir haben einen allmächtigen Gott und dieser Gott stellt uns seine Kraft zur Verfügung. Er stellt uns Kraft zum Leben zur Verfügung, er stellt uns Kraft zur Verfügung auch für die Gestaltung unserer Freundschaften, unserer Beziehung zum anderen Geschlecht. Und darum soll es jetzt gehen, leidenschaftlich lieben. Das ist jetzt ein Vortrag für Christen. Bitte, wer jetzt kein Christ ist, nicht aufstehen und rausrennen, sondern schon mal mithören. Und wenn du das für ziemlich abgefahren und weltfremd hältst, dann, okay, das billige ich dir zu, dass du das vielleicht noch nicht alles so innerlich bejahen kannst, aber dann bleib hier, vielleicht kannst du schon ein bisschen was davon gebrauchen. Und wenn du dich spätestens hoffentlich morgen früh bei Theo Lehmann bekehrt hast, dann kannst du dir die Kassette kaufen und kannst das nochmal hören. Und dann kann es dir vielleicht was nützen, beziehungsweise noch mehr nützen. Ich werde jetzt ziemlich persönlich und ziemlich offen aus meinem Leben berichten. Nicht, weil ich ein Exhibitionist wäre, der sich gerne so vor vielen Leuten ausbreitet mit den intimsten Dingen, aber ich denke, wenn euch jemand herausfordern möchte, im Leben möglicherweise entscheidende Weichen umzustellen, dann habt ihr ein Recht darauf, den Typen auch ein bisschen buchstäblich begreifen zu können. Was steckt so hinter dem? Hat er nur eine fromme Maske auf oder ist er wirklich glaubwürdig? Und ich möchte euch durch diesen Vortrag auch die Gelegenheit geben, mich zu überprüfen, ob ich in dem, was ich sage und wozu ich euch herausfordere, ob ich darin glaubwürdig bin. Am Anfang war auch bei mir, was dieses große Thema angeht, die Sehnsucht. Und wenn ich darüber mal ein Buch schreiben sollte, über das, was ich so erlebt habe, hinsichtlich Liebe, dann wäre das vielleicht so die Überschrift über das erste Kapitel. Am Anfang war die Sehnsucht. Und ich werde noch ein paar andere Überschriften für die nächsten Kapitel heute nennen. Und dabei denke ich dann so bei dieser Sehnsucht an einen Song von Peter Maffay. Ich weiß nicht, ob noch welche von euch den kennen, der ist ja nun auch schon bald in Rente. Also wer von euch hört noch Peter Maffay manchmal? Ja, immerhin. Okay. Der hat mal ein Lied gesungen, ich weiß nicht so genau, ob das der Titel ist, aber jedenfalls war das eine sehr wichtige Zeile da drin, und es war Sommer. Und er beschreibt eine Beziehung zu einem Mädchen kann man nicht mehr sagen, zu einer Frau. Er war 17, also die Zeile heißt so, ich war 17, sie war 31. Und von Liebe wusste ich nicht viel. Sie wusste alles und sie ließ mich spüren, ich war kein Kind mehr. Und es war Sommer. Und dann weiß ich nicht mehr so ganz genau. Jedenfalls dann heißt es, und als ein Mann sah ich die Sonne aufgehen. Naja, und was war in der Nacht passiert? Sie hatte ihn eben eingeführt in all das, wonach er sich sehnte und wovon er meinte, dass das einen Mann ausmacht. Es macht keinen Mann aus. Aber auch ich, das gebe ich gerne zu, sehnte mich als Teenager danach, eine Freundin zu haben. In der Grundschule war das auch schon so. Aber je älter ich wurde, desto schüchterner wurde ich. Und so blieb es dann als Teenager bei der Sehnsucht. Und ich beneidete all die tollen, coolen Klassenkameraden, die natürlich alle eine Freundin hatten und denen gegenüber ich mich so minderwertig fühlte. Und ich dachte, ja, du hast keine Freundin, du bist echt total unreif noch gegenüber all den anderen. Ich möchte dir ganz deutlich sagen, das ist völliger Unsinn, so zu denken. Wenn Gott dir das geschenkt hat, dass du schüchtern bist, dann freu dich darüber. Das bewahrt dich nämlich vor vielem. Es ist völliger Unsinn zu meinen, du würdest erst reif dadurch, dass du so früh wie möglich sexuelle Erfahrungen sammelst. Und am besten noch mit so vielen wie möglich. Reif wirst du dadurch und insbesondere, wenn du auch dem männlichen Geschlecht angehörst, Reif wirst du insbesondere dadurch, dass du dich selbst beherrschen lernst und dass du insbesondere deine sexuellen Wünsche beherrschen lernst. Die anderen, die das alle nicht tun, das sind in Wirklichkeit Schwächlinge. Weißt du, wenn du jetzt Hunger hast, jetzt gerade, du hast einen Bärenhunger, was weiß ich, du willst unbedingt ein Eis essen und dann auch noch ein Snickers oder irgendwas, was da draußen so angeboten wird, was machst du jetzt? Na, du gibst dir natürlich auch nicht die Blöße, dass du jetzt hier aufstehst und dann sagst so, ich muss jetzt unbedingt mal ein Snickers essen und dann gehst du raus und ziehst dir das rein. Sondern du hältst das aus, weil die anderen sonst alle dich echt für ein bisschen, na Mann, der Kerl kann jetzt nicht mal ein bisschen warten und muss unbedingt jetzt sofort seinen Hunger befriedigen. Die anderen halten dich dann eben für ein bisschen schlapp. Und wieso ist das beim Sex was anderes? Alle Welt meint, wenn sie damit rumprahlen, dass sie jetzt schon sexuelle Erfahrung gesammelt haben oder dass sie heute Nacht unbedingt oder was weiß ich. Das ist nur ein Zeichen davon, dass sie ihre Triebe nicht unter Kontrolle haben. Und insbesondere wir Männer brauchen es, dass wir uns selbst beherrschen können. Nicht nur in sexueller Hinsicht. Lies mal in den Sprüchen, ist ganz praktisch für jeden Monatstag einen, von 1 bis 31, kannst du jeden Tag ein Kapitel lesen. Da steht darüber auch ziemlich viel drin. Ein Mann, der sich selbst beherrscht, ist stärker als einer, der Städte bezwingt. Das will schon was heißen. Aber als ich ein Teenager war, da wusste ich von diesen Dingen auch noch nicht so viel. Ich war noch kein Christ. Und ich sehnte mich eben auch nach einer Freundin und meinte, ja, die tollen Typen, die alle schon so reif sind, weil sie mit ihren Freundinnen dies und das schon machen. Und weil meine Teenagerwünsche unerfüllt blieben, deswegen fühlte ich mich doch ziemlich unglücklich damals. Ich kann dir jetzt nicht erzählen, wie das bei mir lief, dass ich Christ wurde. Wen das interessiert, der kann dann nachher um 16:30 nochmal ins Zelt kommen. Da werde ich dazu ein bisschen mehr erzählen. Jedenfalls im November 1986, da lernte ich Jesus so persönlich kennen. Da habe ich mich bekehrt. Ungefähr so, wie das vorhin bei Theo Lehmann lief. Und seitdem bin ich Christ. Und je mehr ich Jesus Vertrauen schenkte, desto mehr konnte er mir auch zeigen, wie er all diese Dinge sieht, insbesondere auch unser Thema Nummer 1. Aber mein Problem war, dass ich noch nicht von Anfang an so hundertprozentig auf ihn hören wollte. Kann sein, dass der eine oder andere von euch das auch kennt. Und weil ich noch nicht gleich so hundertprozentig auf ihn hörte, erlebte ich dann in der folgenden Zeit ungefähr dieses. 1986 war ich übrigens 18. Also das zweite Kapitel würde ich dann überschreiben mit Leiden-Schafft zu zweit. Ich war ein Jahr in den USA gewesen, nach der 10. Klasse, und das hatte mir doch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein vermittelt. Und ich kam auch in einen neuen Jahrgang und da verliebte ich mich dann so im Laufe der Oberstufenzeit in ein Mädchen. Ich weiß nicht, warum ihr jetzt klatscht, das ist doch überhaupt keine Leistung. Wir kannten uns seit der 5. Klasse und liebten uns seit der 12. Aber wie gesagt, das Problem war, dass ich noch nicht so richtig auf Jesus hörte. Ich war zu dem Zeitpunkt also schon Christ, aber ich hörte noch nicht so hundertprozentig auf ihn. Sie war nicht so meine Traumfrau, wie ich die mir vorher immer ausgemalt hatte, war nicht so mein Typ nach den Äußerlichkeiten. Sie sah nicht aus wie ein Model, aber sie hatte doch was Besonderes. Und das ist ja übrigens auch bei Nichtchristen eine Binsenweisheit. Jetzt zitiere ich nochmal einen Songtitel. If you wanna be happy for the rest of your life, never make a... vor eurer Zeit. Pretty girl to your wife. Ja, haben es alle verstanden? Also, wenn du für den Rest deines Lebens glücklich sein willst, dann heirate nie eine hübsche, eine bildhübsche Frau. So heißt der Liedtitel. Moment. Wie gesagt, das ist offensichtlich bei Weltmenschen eine Binsenweisheit. Wir dürfen als Christen hinzufügen, kommt wieder aus den Sprüchen, wenn eine Frau schön ist oder sogar bildschön und sie Jesus liebt, ja, das ist klasse. Wenn sie für dich bestimmt ist, dann heirate sie. Aber wie gesagt, die Reihenfolge ist erst das Innere und dann das Äußere. Sie war nicht so mein Typ äußerlich, aber sie hatte was Besonderes. Und das Beste war, sie war auch in mich verliebt. Ja. Ich war zwar immer noch schüchtern, aber sie verstand meine Signale und dann nahm sie mich buchstäblich bei der Hand und seitdem waren wir ein Paar. Und ich war überglücklich. Endlich das, wonach ich mich so lange gesehnt hatte. Das war 1987 und es war Sommer. Die Sache hatte nur einen Haken. Sie war nicht gläubig. Aber damals bog ich mir die Stelle, wo Paulus darüber schreibt, so nach meinem Gusto zurecht. In 1. Korinther 7 heißt es in Vers 16 so ungefähr, weißt du denn, ob du sie zum Glauben führen wirst? Damit meint Paulus, also komm, du weißt doch gar nicht, ob die überhaupt je gläubig wird. Er meinte das da eher negativ. Ich habe mir das zurechtgebogen und habe daraus gemacht, ja, so eine missionarische Beziehung und ich wäre dann derjenige, der sie zu Jesus führen kann und unsere Gefühle können das Ganze noch unterstützen. Ah, das ist eine ganz fromme Geschichte. Aber glaubt es mir, ich habe mir selbst was vorgemacht. In Wirklichkeit haben meine Gefühle gesagt, wo es lang geht. Und nicht mein Glaube an Jesus. Okay, ich war auch noch nicht so lange Christ. Aber lasst es mich deutlich sagen, in Gottes Augen war es mit Sicherheit Sünde. Paulus sagt, wir sollen uns nicht eins machen mit Ungläubigen. Also wir sollen keine Ungläubigen heiraten. Keine Nichtchristen. Ja, dann ist es doch auch ganz klar, dass wir uns auch nicht erst mit Nichtchristen einlassen sollen. Ich befürchte, dass ich jetzt einigen unter uns auf die Füße trete. Aber mal angenommen, es wäre Winter und ich hätte Lungenentzündung und dürfte nicht ins Schwimmbad. Also dürfte nicht schwimmen gehen. Sagt mir der Arzt nicht, sie dürfen nicht ins Schwimmbad. Er sagt, sie dürfen nicht schwimmen gehen. Dann gehe ich natürlich auch nicht erst ins Schwimmbad und gehe erst recht nicht in die Umkleidekabine und ziehe mir erst recht keine Badehose an, wenn ich doch sowieso nicht schwimmen gehen darf, wegen meiner Lungenentzündung. Ich hoffe, ihr versteht den Vergleich. Klar, ich habe meiner Liebsten damals ziemlich viel über Jesus erzählt. und darüber, dass wir verloren sind, wenn wir uns nicht zu ihm bekehren, wenn wir ihm nicht unsere Sünden bekennen und ihn um Vergebung bitten und ihm unser Leben anvertrauen. Das habe ich ihr alles erzählt. Aber die Reihenfolge hätte andersrum sein müssen. Die Grundlage unserer Beziehung war vor Gott nicht in Ordnung. Und das trübte unser Glück, zumindest von meiner Seite. Aber ich denke auch für sie. Das dritte Kapitel. Gehorsam, der Leiden schafft. Menschlich war es für uns beide wirklich wie ein Märchen, wie der Himmel auf Erden. So, als wären wir füreinander bestimmt. Und unsere Liebe zueinander war so intensiv, dass wir uns überhaupt nicht vorstellen konnten, je wieder auseinanderzugehen. Wir mussten da gar nicht drüber sprechen. Es war uns irgendwie auch so klar, wir werden niemals auseinandergehen. Das war schon wieder ein Liedtitel. Der ist aber noch älter. Vielleicht kennen den noch einige von den Schwestern. Nein, das war nicht nett. Das war irgendwie nicht nett. Also auch von den älteren Herrschaften, die hier sonst anwesend sind. Und von den älteren Schwestern aus dem Mutterhaus. Gehorsam, der Leiden schafft. Menschlich wie im Märchen, aber etwas trennte uns, das habe ich schon gesagt. Die, die ich liebte, gehörte nicht Jesus. Aber sie war recht offen und sie verstand recht viel. So viel, dass sie eines Tages sogar zu mir sagte: Ich weiß, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich mich entscheiden muss. Entweder für Jesus oder gegen ihn. Und das ist wirklich viel, wenn ein Mensch heutzutage so viel sich von Gottes Geist sagen lässt. Vielleicht ist das für jüngere Menschen noch einfacher als für ältere. Und deswegen sei froh, wenn du noch nicht Christ bist, dass du dich jetzt als junger Mensch schon irgendwie dafür interessierst, sonst wärst du ja nicht hier. Die meisten, habe ich mal gelesen, die meisten, die sich zu Jesus bekehrt haben in ihrem Leben, die tun das, bevor sie 18 sind. Aber dann wurde unser Märchen zum Albtraum für mich. Und dann fing das Leiden so richtig an. Sie entschied sich nämlich gegen Jesus und damit konsequenterweise auch gegen mich, obwohl sie mich noch liebte. Also das, was ich, der ich sagte, ich sei Christ und der ich wirklich an Jesus glaubte, das, was ich nicht bereit war, Jesus an Konsequenz zu geben, das war sie bereit für ihr Höchstes zu geben. Sie war bereit, unsere Beziehung für ihr Höchstes zu opfern. Und ihr Höchstes, das waren natürlich ihre Träume und ihre Lebensziele. Und obwohl sie mich liebte, so schrieb sie mir dann in einem Brief: Kann ich an deiner Seite meine Träume und meine Lebensziele nicht verwirklichen? Sie wollte eben noch was erleben, wie man das als Weltmensch so meint, dass man noch was erleben muss, was man da so an Träumen hat. Mein Haus, mein Auto, mein Bankkonto und so weiter. Und sie trennte sich von mir. Und meine Welt brach zusammen. Ich versuchte sie zu halten, ich versuchte sie zu überreden und ich wollte mir nicht eingestehen, dass das wohl aussichtslos war. Ich wollte das einfach nicht akzeptieren und ich fing dann an, ihr einen langen, überredenden Brief zu schreiben. Das hat echt lange gedauert, den zu schreiben. Und das war so im Herbst 88 dann. Wir waren also etwas über ein Jahr zusammen gewesen. Im Herbst 88 hatte sie sich von mir getrennt. Ich fing dann diesen überredenden Brief an. Zu Weihnachten hatte ich den Brief noch nicht fertig, aber da habe ich ihr noch was geschenkt, habe ihr noch was an die Tür gehängt. Ich habe ihr eine Bibel geschenkt, Lutherbibel erklärt, da waren dann auch noch so fromme Kommentare drin. Und ich habe dazu eine kurze Karte geschrieben mit der einen Frage: Warum feierst du eigentlich Weihnachten? Später hat sie mir dann erzählt, dass ich ihr damit das ganze Weihnachtsfest verdorben hätte. Warum feiern Weltmenschen Weihnachten? Das ist eine gute Frage. Wir haben das eben schon gehört, heute Vormittag. Das ist eben nur noch so religiöse Folklore. Ich war todunglücklich, ich war am Boden zerstört und an Studieren, wir waren dann beide schon nach dem Abi ins Studium gegangen im ersten Semester, an Studieren war dann wirklich nicht mehr zu denken. Ich schleppte mich so durch den Tag und ich schrieb an diesen Brief. Eines war für mich allerdings klar: Ich wollte Jesus auch weiterhin folgen. Aber andererseits wollte ich auch die Liebe meines Lebens nicht verlieren. Ich ging also weiter zu den Gottesdiensten und zu den Bibelstunden und ich schrieb weiter an diesem Brief. War wirklich ein langer Brief und ich stelle mich da immer so ein bisschen mit an, ist ziemlich kompliziert. Ein Lehrer sagte mir mal, alles was ich in die Hand nehme, da versuche ich eine Doktorarbeit draus zu machen. Damals gab es auch noch keinen Computer, jedenfalls nicht bei uns, und das ist alles mit der Hand und nochmal neu und so weiter. Das dauerte also wirklich lange. Und ich unterhielt mich auch über meinen Herzschmerz mit zwei väterlichen Freunden, die auch Christen waren. Wenn du so väterliche oder mütterliche Freunde in Christo hast, dann freu dich darüber. Sei dir dafür nicht zu schade. Denk nicht, dass du schon so reif sein müsstest, dass du solche älteren Geschwister nicht nötig hättest. Haben wir sehr nötig, die Weisheit derer, die schon länger gläubig sind als wir. Was meint ihr, was bekam ich von diesen beiden Brüdern, väterlichen Freunden zu hören? Das einzig Richtige. Sie haben mir gesagt: Philipp, lass die Finger von ihr. Sie hat sich von dir getrennt. Müsstest du eigentlich froh sein. Sie hat das vollzogen, was eigentlich deine Aufgabe gewesen wäre. Und nun lass sie ziehen. Du kannst ja für sie beten. Ich meine, sie war ja längst gegangen. Und ich klammerte mich nur noch innerlich an sie. Die beiden väterlichen Freunde, insbesondere einer wurde für mich dann später sehr prägend. Bruder Kurt wurde er genannt. Passt ganz gut hier in den Rahmen. Bruder Kurt. Also, besonders der eine von ihnen, der Bruder Kurt, der sagte mir: Gott wird dich segnen, weil er Gehorsam immer segnet. Weißt du, Philipp, der Tisch, an dem wir hier jetzt sitzen, also stellt euch vor, ne, das Gespräch, das ich mit ihm führte damals, eins davon. Der Tisch, an dem wir beide hier jetzt sitzen, Philipp, der ist Realität. Aber dass Gott denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten dienen lässt, das ist für mich noch eine viel größere Realität. Ich konnte das damals noch nicht so ganz bestätigen. Aber ich habe ihm abgenommen, dass das für ihn eine viel größere Realität war. Und dahin wollte ich auch gelangen. Und ich hatte verstanden, die Entscheidung lag jetzt bei mir. Würde ich sie loslassen? Tja, wie hättet ihr entschieden? Ich wusste, wenn ich Gott treu sein wollte, dann müsste ich über diese Beziehung Buße tun. Dann müsste ich fortan dieses Kreuz auf mich nehmen, mich selbst verleugnen, meine Liebe zu ihr, müsste das Kreuz des inneren Abschieds von ihr auf mich nehmen. Ich wusste ganz genau, anders würde es nicht gehen. Lieber mit Tränen im Himmel ankommen, als lachend in die Hölle fahren. Und wer wusste schon, wie lange es noch sein würde? Vielleicht würde ich morgen vom Auto überfahren. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon. Also rannte ich ihr nicht mehr innerlich hinterher. Und ich habe nach der Silvesterfreizeit, war das 88, wo ich dieses entscheidende Gespräch geführt habe, ich habe dann diesen Brief nochmal umgeschrieben. Er war fast fertig. Und dann habe ich diesen Überredungsbrief umgewandelt in einen Abschiedsbrief. Natürlich schrieb ich ihr nicht nur, dass ich sie nach wie vor liebe, sondern ich schrieb ihr auch, dass ich wünsche und hoffe und bete, dass sie sich bekehrt. Aber ich schrieb ihr eben einen Abschiedsbrief, dass ich ein kommt nicht auf das Äußere an, sondern auf das Innere. Sie liebte mich, wie gesagt, auch. Und sie hatte mir sogar gesagt, was bleibt mir denn anders übrig, wenn ich mich mal bekehren sollte, als dass ich wieder zu dir zurückgehen würde. Aber ihre Liebe zur Welt war größer. Jetzt müsstest du einfach mal eine Stunde dich in das Zelt der Stille zurückziehen, Oropax in die Ohren. Und dann müsstest du dir vorstellen, der oder die, die du liebst und die dich liebt, die trennt sich von dir, weil du Jesus folgst. Und Jesus sagt dir, lass sie ziehen. Deine Welt bricht zusammen, aber du sagst, ja Herr, ich lass sie ziehen. Aber du fühlst dich dabei, als ob ein Messer durch dein Herz geht. Mit Oropax in den Ohren eine Stunde im Zelt der Stille und dann die ehrliche Frage, beziehungsweise die ehrliche Antwort, wie würdest du entscheiden? Würdest du bei deinem Ja, das du gerade gegeben hattest, dann bleiben? Ja, Herr, ich wähle das Kreuz. Du willst nicht, dass ich mich mit einer Ungläubigen liiere, obwohl ich sie so sehr liebe. Wen liebst du mehr? Jesus oder die Liebe deines Lebens? Aber wenn ich es ganz hart ausdrücke, dann muss ich ja sagen, ich war doch selber schuld. Ich habe mich doch selber in diese Situation gebracht. Hätte ich gleich auf meinen Herrn gehört, dann wäre es gar nicht erst zu dieser leidenschaffenden Liebe gekommen. Na, hallo, denkst du jetzt vielleicht, Gefühle kann man doch bitteschön nicht steuern. Da hat Effe doch wohl recht. Es ist nicht zum Lachen. Was meint ihr euch, wie seine Frau vorkommt, die sowas in der Zeitung liest? Und seine beiden Kinder, die er mit ihr hat. Und Gefühle kann man nicht steuern, jetzt liebe ich eben Frau Strunz. Man kann Gefühle steuern. Du kannst steuern, ob du dich in jemanden verliebst oder nicht. Okay, du kannst nicht steuern, was für ein Typ dein Typ ist. Weiß ich auch nicht, wie das irgendwie bei uns angelegt ist, was für ein Typ unser Typ ist. Aber das ist was Äußeres. Das meine ich nicht. Du kannst steuern, ob du dich in jemanden verliebst und ob du mit jemandem eine Beziehung eingehst. Du kannst dich in der Hinsicht gehen lassen oder du kannst dich selbst beherrschen. Es ist dein Wille, der entscheidet, und Gott will dir dazu seine Kraft geben. Es ist ganz interessant, wenn ich so meine Bibel lese, jeden Tag so an regelmäßigen Stellen, dann gibt mir Gott immer wieder für die Situationen oder für meine Entscheidungen, für bestimmte Aufgaben, immer wieder Dinge aus seinem Wort. Und gerade gestern passt es für diesen Vortrag wie die Faust aufs Auge. Und heute war wieder so eine Stelle, da heißt es im Markus-Evangelium: Alle Dinge sind möglich bei Gott. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber alle Dinge sind möglich bei Gott. Und wenn du tatsächlich sagst, also was du da redest, ist Blödsinn, ich kann meine Gefühle nicht steuern, ich will mit dir jetzt nicht diskutieren, ich bin der Ansicht, man kann, aber zumindest was dann dabei rauskommt, aber selbst wenn du es nicht kannst, Gott kann es und Gott will dir seine Kraft dazu geben. Nichts ist bei ihm unmöglich. Aber das wäre jetzt ein eigener Vortrag. Nochmal also zusammengefasst, ich war Gott ungehorsam, als ich diese Beziehung einging, als ich mich in sie verliebte und mich auf eine Freundschaft einließ. Gott wollte das nicht. Und ich fordere dich heraus, wenn du Jesus gehörst und du hast momentan eine ungläubige Freundin oder einen ungläubigen Freund, dann trenn dich von ihm oder trenn dich von ihr. Verkleide das nicht irgendwie fromm, ja, ich kann sie zu Jesus führen und so weiter. Trenn dich von ihr, erklär ihr das genau, dass du sie nach wie vor liebst, aber Gott verlangt von dir Prioritäten und sag ihr, dass du weiter für sie betest oder für ihn. Und dann erwarte von Gott Wunder. Oder bete, dass Gott dir den Menschen zeigt, den er für dich vorgesehen hat. Vielleicht ist es ja der oder die, von der du dich trennst, von dem du dich trennst. Aber vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wüsste ich nicht, wie man aus Gottes Wort her belegen kann, dass er für uns Christen, für die Elite, für seine Elite-Soldaten, Nicht-Christen als Ehepartner vorgesehen hätte. Wenn du schon verheiratet bist und du dich dann bekehrst, dann ist es was anderes, das ist klar. Harte Worte, ich weiß, aber glaub mir bitte, ich meine es nur gut. Zurück zu mir, wie das damals war. Ich gehorchte Jesus, aber ich fühlte mich total elend. Ich ging weiter zum Gottesdienst und so weiter, aber ohne Lebensfreude. Aber ich wusste dennoch, es ist genau der richtige Weg. Lieber unter Tränen in den Himmel als voller Lebensfreude in die Hölle. Andererseits konnte ich mir aber auch nicht so recht vorstellen, dass ich lebenslang ohne sie bleiben sollte. Ohne die Liebe meines Lebens, diese eine. Und so betete ich umso intensiver für sie. Aber die folgenden Monate waren für mich, wie ihr euch unschwer vorstellen könnt, eine der schwersten Phasen meines Lebens. Manchmal allerdings war ich in dieser Zeit der glücklichste Mensch auf der Welt. Immer dann nämlich, wenn sich nachts wieder einmal der eine Traum einstellte, in dem sie sich nämlich bekehrte. Und wenn ich dann aufwachte, dann war das Glück wieder vorbei. Kapitel 4. Ein Traum wird wahr. Römisch 1. Der erste Traum, der wahr wurde. Auf dem Weg zur Uni damals fuhr ich mit dem Zug immer an ihrem Haus vorbei, auf Sichtweite. Und Ich drehte mich dann immer zur anderen Seite, weil mir das einfach zu weh tat. Aber eine dieser Zugfahrten, die werde ich nie vergessen. Da kam jemand auf mich zu und sprach mich an. Philipp, ich habe mich bekehrt. Ich habe mich schon vor einigen Monaten bekehrt. Aber du hattest mir angekündigt, du wolltest mir noch diesen Brief schreiben und das wollte ich erst noch abwarten. Jetzt hast du ihn mir ja geschickt. Also wie gesagt, ich habe mich bekehrt und ich wollte gerne wissen, wie das jetzt weitergehen soll. Sie hat das ungefähr so, ja, wie soll ich sagen, schüchtern oder jedenfalls nicht so straightforward gesagt. Und man konnte merken, dass sie es wirklich ernst meinte, dass sie das nicht so dahin sagte. Könnt ihr euch vorstellen, was das für mich bedeutete? Da wurde mein Traum wahr. Ich weiß nicht, wer von euch das schon erlebt hat. Dass er sich etwas von Gott so sehr gewünscht hat. Und dann lässt Gott es geschehen, ohne euer Zutun. Jetzt könnten wir nochmal ins Zelt der Stille gehen. Und ihr könntet euch versuchen vorzustellen, was das für ein Gefühl war. Kapitel 5. Das Gute oder das Bessere? Ratet mal, wie ich geantwortet habe. Möglichkeit A. Na, das ist ja klasse. Mann, dann ziehen wir morgen zusammen und genießen das Leben. Möglichkeit B. Wir werden so schnell wie möglich heiraten. Möglichkeit C. Du, ich muss erst mal zwei Fragen mit Gott klären. Soll ich überhaupt heiraten? Und zweitens, Vater, wenn ich heiraten soll, wen denn? Na, was meint ihr? Könnt auch den Joker ziehen. Ja. Ungefähr Nummer 3 war meine Antwort. Ich hatte nämlich inzwischen meine Lektion von Gott gelernt. Es war mir wirklich ernst damit, seinen Willen zu tun. Und ich wusste von Paulus, dass das Bessere ist, für Christen ledig zu bleiben. Und weil ich ziemlich ehrgeiziger Kerl bin und weil es für uns als Christen auch gut ist, nach dem Besten zu streben, fragte ich mich, ob ich nicht das Bessere erreichen könnte. Eben, ledig bleiben. Ob das vielleicht meine Gabe wäre. Die Vorstellung war für mich allerdings ziemlich hart. Aber wie gesagt, wir sollen uns ja selbst verleugnen. Andererseits kannte ich auch meine Neigung, dass ich eher dazu neige, 150%ig zu sein. Und ich wollte mir auch keine unnötigen Selbstkasteiungen auferlegen. Und weiß auch, dass Gott sowas ja nicht will. Und was war ich Gott dankbar, als dieser Bruder Kurt mir dann sagte, weißt du, Philipp, wenn du empfindest, wie die meisten Männer empfinden, dann weißt du, welche Gabe du hast. Man kann manchmal auch einfach zu fromm abgehoben sein. Im Prediger las ich gestern oder heute wieder, sei nicht allzu gerecht, damit du dich nicht zugrunde richtest. Allerdings steht dann da auch gleich im nächsten Vers, sündige nicht allzu sehr. Also wir müssen das natürlich richtig verstehen, wir sollen überhaupt nicht sündigen. Seid also dankbar, wenn ihr solche väterlichen Brüder oder mütterlichen Schwestern habt. Und wenn ihr sie noch nicht habt, dann sucht sie euch. Vielleicht sind es auch eure Eltern, weiß ich nicht. Kapitel 6. Wen denn? Traum 2 und Traum 3. Also, heiraten. Aber wen? Denn inzwischen hatte ich auch gelernt, dass es ein doppeltes Sieb gibt für Christen, was so den Ehepartner angeht. Erstens bekehrt, aber zweitens auch noch bewährt. Bekehrt war sie, aber ist sie auch bewährt? Gut, man kann das noch nicht gleich sehen. Der Schächer am Kreuz musste sich auch nicht erst noch bewähren. Aber Gott sieht im Herzen, ob jemand sich so ganz für Jesus entscheidet. Und so die potenzielle Bewährtheit im Herzen schon trägt. Es gibt da übrigens ein gutes Buch, ich weiß nicht, ob es noch auf dem Markt ist, von Wolfgang Bühne, Sich selbst lieben, heißt das. Wenn ihr das noch besorgen könnt, dann empfehle ich euch sehr, das mal zu lesen. Also, war die Liebe meines Lebens, die bis dahin die Liebe meines Lebens war, war sie auch eine, die Bewährtheit im Herzen hat? Mein Blick war da natürlich gefärbt. Ne, wenn wir verliebt sind, dann haben wir so eine Brille auf, so eine rosarote. Und mir war das in so einem entscheidenden Punkt wichtig, dass das nicht gefärbt ist, diese Entscheidung. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das sollte mal mein väterlicher Freund entscheiden, ob die wohl bewährt ist. Und er schlug dann vor, bring sie doch mal mit auf die nächste Sommerjugendfreizeit. Und in den 2 Wochen, da können wir dann schon ziemlich sehen, was so bei ihr ist. Ob sie das nur so vorgibt, weil sie doch wieder Sehnsucht nach dir hatte, oder ob das wirklich eine Herzensentscheidung war, letztlich unabhängig von dir und eurer Liebe. Und ich war für diesen, diesen Vorschlag sehr dankbar. Ihr müsst mir abnehmen, dass das nicht für mich so eine kühl distanzierte Entscheidung war, die ich da fällen wollte. Also das nahm mich schon ziemlich mit. Wie gesagt, ich liebte sie, abgöttisch nicht, aber ich liebte sie eben total. Aber Gott liebte ich noch mehr. Und ich konnte sie dann tatsächlich davon überzeugen, mitzukommen. Sie ist eigentlich ein Typ, der nicht gerne so gesellig ist. Damals war sie es erst recht noch, weil sie da eben noch so mehr geprägt war von ihrem Leben als Nicht-Christin. Ich konnte sie davon überzeugen, mitzukommen. Von dem Testcharakter dieser Freizeit habe ich ihr natürlich nicht erzählt. Denn sie sollte ja nicht dann irgendwie doch nur uns was vormachen. Und es war ja auch wirklich eine gute Lösung, auf diese Weise das rauszukriegen. Nun, ihr könnt euch meine Gespanntheit vorstellen, wie der Bruder Kurt wohl, welches Urteil er hinterher fällen würde. Und vielleicht könnt ihr wieder ein bisschen nachempfinden, was das für mich bedeutete, als er dann folgendes Urteil fällte. Tja, jetzt könnt ihr gespannt sein. Philipp, die du liebst, das ist eine von den Treuen. Das ist eine von den ganz Seltenen. Das ist eine Perle. Ich hoffe, ihr stört euch nicht dran, dass ihr merkt, wie mich das noch bewegt. Jetzt müssen wir noch mal eine Stunde in dieses Zelt. Kapitel 7. Ein langer Weg von Dezember 88 bis Juli 1994. Für uns beide war klar, da wir jetzt geistlich das grüne Licht hatten, wollten wir auch weiterhin und jetzt beide vereint unsere Beziehung nach Gottes Willen gestalten. Und das hieß, wir würden erst heiraten, wenn unsere, insbesondere meine Ausbildung, zu Ende wäre. Wenn das Studium zu Ende wäre. Und das hieß für uns auch, weil Bruder Kurt das so vorschlug, er hatte das selber auch praktiziert, in der Zeit geht ihr euch am besten aus dem Weg. Das ist heute ein ziemlicher Hammer. Ne? Ihr habt vorhin das Bild gesehen von Tommy Hilfiger, von dieser Werbung. So denken wir, funktioniert doch eine Freundschaft. Immer auf Tuchfühlung. Aber wir entschlossen uns, ja, das wollten wir, das wäre wahrscheinlich das Beste. Wenn wir ohnehin erst nach der Ehe, dann ist es besser, wenn wir uns vorher auch möglichst nicht irgendwie, wenn wir beide vorher nicht so heiß laufen und uns immer mehr reinsteigern. Und dann haben wir versucht, uns während der Ausbildungszeit wirklich aus dem Weg zu gehen. Wobei wir beide in dieselbe Gemeinde gingen. Dann hat im Laufe dieser Zeit mal, ich meine, er hat sie gefragt, ein Bruder aus der Jugend auch, sie gefragt, sag mal, was ist eigentlich zwischen dir und Philipp? Also die wussten nicht, dass wir zusammen waren. Was ist eigentlich zwischen euch beiden? Ihr geht euch so aus dem Weg, ihr begrüßt euch noch nicht mal. Wie gesagt, ich bin eher so ein 150-prozentiger. Und ich meinte, so weit sollte das besser auch gehen, dass ich sie nicht mal begrüße. Lasst euch da bitte sehr von Gott führen und hört auch auf den nüchternen Rat von älteren Geschwistern. Im Nachhinein muss ich sagen, für mich war das wohl tatsächlich der beste Weg, für sie. Ich erwähne ihren Namen ganz bewusst noch nicht, um nicht so die ganze Story zu verraten, denn die, die uns beide kennen, die wüssten dann natürlich, um wen es sich handelt. Beziehungsweise hätten das vorhin gewusst, als noch nicht klar war, wer das nun ist. Ne? Denn dann wüsste man ja, die hat er doch längst. Also ist das ja alles gut gegangen. Für sie war das eine wirklich harte Zeit. Und zwar vielleicht zum Teil überhart. Für mich war es auch hart, aber für sie war es wohl überhart. Es gibt da ein gutes Buch, was die Enthaltsamkeit angeht, bei uns war es sogar die enthaltsame Distanz. Ich habe das mitgebracht. Ach ja, den Tommy Hilfiger habe ich ja auch noch. Kann man es sehen? Wo ist die Kamera? Ah ja, gut. Also, be different. Wahre Liebe wartet. Wenn du dich dazu entscheidest, zu warten, dann denk dir nicht, du seist irgendwie so altmodisch und du seist so ganz allein, sondern es gibt ziemlich viele. Gut, in Deutschland sind es nicht so viele, weil wir ein immer mehr entchristliches Volk sind, aber es gibt ziemlich viele. Kannst auch im Internet anklicken und dann besorg dir mal diese Broschüre. Kapitel 8, Traum 4, der in Erfüllung geht. Die nächsten Kapitel werden jetzt kürzer. Am 11. Juli 1993 haben wir uns verlobt. Und ein paar Monate vorher haben wir das so offiziell bekannt gegeben, dass wir uns dann verloben würden. Und wir kamen uns vor, wir konnten unser Glück nicht so richtig fassen. Wir dachten schon die ganze Zeit, als nur die Allereingeweihtesten von unserer Beziehung wussten, die man äußerlich ja nicht erkennen konnte. Wir haben die ganze Zeit gedacht, also wir werden das wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass wir unsere Beziehung mal offiziell machen dürfen. Vorher wird einer sterben oder vorher ist Entrückung oder was weiß ich. Wir sehnten uns natürlich so danach, wir sind ganz normale Leute. Ja? Ich bin ein normaler Mann und sie ist eine normale Frau. Also wonach wir uns sehnten, ist irgendwie klar. Und wir dachten, das wäre zu viel des Guten. Das erleben wir bestimmt nicht mehr. Und dann durften wir erleben, Verlobung. Unsere Beziehung ist ganz offiziell Ring, immer noch an der Hand, aber immerhin schon mal ein Ring. Und dann sind wir uns natürlich nicht mehr so sehr aus dem Weg gegangen, aber ihr müsstet mal die Fotos sehen aus der Zeit. Auf dem Verlobungsfoto mussten uns andere die Hände fürs Foto zusammenführen, also nach der Ring-Geschichte. Wir meinten immer noch, also besser kein Körperkontakt so. Wobei vorher, bevor sie sich von mir getrennt hatte, da sah das schon anders aus. Da war ich ja Gott noch nicht so gehorsam. Und da hatten wir schon Körperkontakt und auch einiges. Nehm dir das nicht als Vorbild. War jetzt kein guter Lacher. Verlobung am 11. Juli 1993. Und dann kam Traum 5. Dann kam der Traum. Dann kam unsere Hochzeit im Juli 1994. Am 2. Juli, dem Hochzeitstag auch meiner Schwiegereltern, also ein paar Jahre vorher natürlich, nicht so wie bei Goethe. Das war, ja, da könnt ihr es sehen. So war das, so haben wir uns gefühlt. Wie gesagt, wir von einem zum nächsten Traum dachten wir, den erleben wir nicht mehr. Das ist zu viel des Guten. Also, nee, es ist. Und wir durften es erleben. Wir durften es erleben. Kapitel 10, Traum 6. Wir durften auch noch erleben, dass unser erstes Kind geboren wird. Am 4. Oktober. Am 4. Oktober 1995, wir hatten noch gehofft, es wird ein Einheitskind, aber wurde dann doch der 4. Oktober. Ist ja auch völlig egal. Wichtig ist sowieso nur, dass die Kinder gläubig werden. Ich meine, die sind keine Missionsobjekte. Aber wichtig ist, dass wir sie zum Herrn hin erziehen. Und dann kam sogar Traum 11. Ich muss das jetzt, wie gesagt, sehr kürzen, damit das hier alles reinpasst. Ich könnte euch stundenlang erzählen. Auch davon, dass wir erst ein halbes Jahr, stellte sich keine Schwangerschaft ein und wir dachten, Mensch, sollen wir vielleicht ohne Kinder bleiben? Was hat Gott für uns vorgesehen? Aber gut, dann kündigte sich Paul an und dann kam Traum 7. Es kündigte sich noch mehr an. Maria Luise und Elisabeth Christine wurden noch geboren. Und mittlerweile haben wir 4 Kinder. Die vierte heißt Anna Sophie. Und wir wollten zwar noch nicht so früh, aber im September kommt, so Gott will, unser 5. Kind. Deswegen ist meine Frau auch nicht mit, weil sie diese lange Fahrt jetzt während der Schwangerschaft einfach nicht mehr so gut ab kann. Vielleicht lernt ihr sie noch ein andermal kennen. Wenn ihr einen Tipp von mir haben wollt, ihr Väter, ihr Karriereväter, wo eure Hauptaufgabe liegt, oder vielleicht noch davor, wenn ihr überlegt, was soll ich machen, Karriere oder Kinder? Macht mit euren Kindern Karriere. Kinder sind das größte Geschenk, was es gibt, sind das größte Kapital, der größte Schatz. Allerdings finde ich auch, das sollte der Staat genügend honorieren und insbesondere die Mütter sollte er honorieren. Die sind wirklich... Die sind wirklich unbezahlbar, aber das heißt nicht, dass sie kein Geld bekommen sollten. Das sollten sie, das ist ein Beruf, das ist meiner Ansicht nach der verantwortungsvollste und härteste Beruf, den es in unserer Gesellschaft gibt. Jedenfalls auf den zweiten Blick. Also ein Applaus an alle Mütter. Wir wollen allerdings dabei bedenken, was Paulus sagt, das noch bessere Teil, das haben die, die ledig bleiben. Ja? Also gerade hier möchte ich das nochmal betonen. Die Perspektive ist wichtig. Die kann er einfach noch mehr einsetzen. Jetzt kommt Kapitel 12, das letzte Kapitel. Der Härtetest, Untertitel Alltag und Ausschlag, Falten und Figur. Mal eine Frage an die Männer unter euch oder die jüngeren Jahrgänge, die auch so an ihre Liebste denken oder ihre Potenzielle und die vielleicht die Gefahr laufen, mehr so nach dem Äußeren zu gehen. Habt ihr das Bild schon gesehen, wo wir alle auf dem Sofa saßen? Ich will die jetzt nicht durcheinander bringen. Also das Bild war schon da, das reicht. Das muss nicht nochmal. Also, die Männer unter uns oder die werdenden Männer. Was? Also jetzt meine ich aber, Moment. Jetzt meine ich die, die gerade in der Ausbildung Gottes sind, sich selbst zu beherrschen und dadurch zu wahren Männern zu werden. Solche Männer braucht das Land nämlich. Also an euch werdende Männer und euch Männer, die sich schon selbst beherrschen, hoffentlich, also immer mehr. Wir sind da ja alle am Üben. Frauen müssen sich natürlich auch beherrschen können. Also, Frage an euch, was macht ihr so im Alltag der Ehe nachher, wenn eure Frau nicht immer so nur sich hübsch machen kann für eure Verabredungen, sondern der Alltag einzieht und ihr sie von morgens bis abends und von abends bis morgens erlebt. Was macht ihr, wenn sie mehr Falten bekommt, wenn sie, was unweigerlich der Fall ist, nach einem und mehr Kindern nicht mehr so die Topfigur hat? Was macht ihr dann? Macht ihr es wie einige Männer, die sogar mit dem Kindersitz auf dem